und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück. Wir machen hier einen Podcast rund um das Thema Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil. Aber natürlich auch um die Themen der Nachhaltigkeit soll es gehen, um soziale Verantwortung oder wichtige Meilensteine. Und heute fokussieren wir uns nochmal auf die Nachhaltigkeit aus gegebenem Anlass, denn es war World Oceans Day. Und deswegen interviewe ich heute Fabian Ritter, der Meeresbiologe beim WDC, also Whale and Dolphin Conservation ist, und uns heute einiges über das Thema erzählen wird. Ich kann mir vorstellen, zumindest war das bei mir auch so, dass man automatisch beim Wort Ocean an diese ganzen weltweiten Ozeane denkt, aber das schließt natürlich auch mit ein, unsere deutschen Meere und unsere Binnengewässer anzuschauen. Und auf genau das möchten wir den Blick heute nämlich nochmal genauer werfen, also auf die deutschen Gewässer. Und dafür unterstützen wir auch WDC mit einer Meeresschutzpatenschaft, aber da würde ich auch ganz in Ruhe später nochmal drauf eingehen, beziehungsweise Fabian wird uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Und ja, denke aber, dass du dich da am besten selber nochmal vorstellen kannst, den Zuhörern und Zuhörerinnen. Also Fabian, übergebe ich einfach mal direkt an dich das Wort. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir und auch deiner Arbeit bei WDC sagen.
Ja klar, mache ich sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier Gast im Podcast zu sein. Ich bin Fabian Ritter. Ich leite den Bereich Meeresschutz bei WDC Deutschland, Whale and Dolphin Conservation. Wir sind eine Organisation, eine NGO, die sich zum Schutz der Wale und Delfine einsetzt, und zwar weltweit. Und mit unserem Büro in Deutschland haben wir aber auch eben einen gewissen Fokus auf die deutschen Gewässer Nord- und Ostsee und den dort heimischen, einzigen in Deutschland heimischen Wal, nämlich den Schweinswal. Und unsere Arbeit umfasst sehr viele Themen. Walfang ist natürlich, fällt einem sofort ein, wenn man an Walschutz denkt. Wir setzen uns gegen Delfinarien ein, aber eben auch für den Meeresschutz im weiteren Sinne, Meeresschutzgebiete. Unterwasserlärm beschäftigt uns auch. Und genau, insofern haben wir ein breites Portfolio und ein Bereich fokussiert eben auf die Meere und Meeresschutz, Meeresschutzgebiete mit einem ganz starken Fokus auf den Schweinswal in Nord- und Ostsee und in Europa.
Am 8.6., am Dienstag, war ja der World Oceans Day. Was ist das genau und warum ist der so wichtig?
Ja, der World Oceans Day dient im Grunde dazu, die Aufmerksamkeit auf die Weltmeere zu richten. Es gibt ja viele Motto-Tage sozusagen. Und der 8. Juni ist der traditionell der World Oceans Day. Der wird auch weltweit sozusagen gefeiert. Und es geht darum, den Blick auf die Meere zu lenken und in diesen Zeiten natürlich insbesondere auf die vielen Probleme, die die Meere haben. Der World Oceans Day ist deswegen so wichtig, weil die Meere und die Ozeane so wichtig für den Planeten sind. Also es handelt sich dabei um den größten Lebensraum unserer Erde. Man sagt, dass jeder zweite Atemzug aus dem Meer kommt, weil das pflanzliche Plankton im Meer etwa 50% des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre produziert. Und inzwischen weiß, glaube ich, auch jeder, dass sie einen enormen Bedeutung haben für den Klimawandel oder für das Klima an sich, also auch puffern sozusagen die größte Menge der Energie oder der Wärme, die der Mensch produziert und damit den Klimawandel anheizt, wird vom Meer tatsächlich aufgenommen und dadurch puffern die Ozeane ganz, ganz stark das, was wir hier an Land so falsch machen und so unbedacht mit der Natur umgehen. Und insofern ist es gut und wichtig, dass wir immer wieder, auch wenn wir fernab der Meere leben, den Blick darauf werfen, denn wir sind alle mehr oder weniger direkt oder indirekt abhängig von den Ozeanen.
Und was ist dann genau der Mittelpunkt von eurer Arbeit, also von der Organisation WDC?
Also zum World Ocean Day legen wir auch eben einen Fokus auf den Meeresschutz mehr im Allgemeinen. Beim Wal- und Delfinschutz hat man es ja mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Problematiken zu tun, sei es jetzt Unterwasserlärm oder die Überfischung oder die Verschmutzung der Meere. Und auf all das machen wir aufmerksam durch unsere Kampagnenarbeit, durch unsere Website, die sehr informativ ist, durch Aktivitäten. Wir treffen uns mit Entscheidungsträgern in der Politik, in der Wirtschaft. Das sind so unsere Teilnahme an Expertengruppen. Also wir bringen unsere Expertise dort ein, wo sie gefragt ist, beziehungsweise wo sie nötig ist. Und dabei wenden wir uns sowohl an Politiker oder Menschen in der Wirtschaft, aber auch an die breite Bevölkerung. Denn letztlich haben wir alle mit den Meeren zu tun. Wir alle sind Teil der Zerstörung der Meere oder der Verschmutzung der Meere. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir alle ein Teil der Lösung sein sollen. Und das ist im Grunde unsere Botschaft, dass wir deutlich machen, wie kann jeder im Haushalt letztlich auch oder im Urlaub oder mit der Wahl des Verkehrsmittels und einen Beitrag dazu leisten, dass die Meere wieder gesünder werden. Und genau, da sind wir eben auf verschiedenen Ebenen unterwegs und bringen dadurch, dass wir eine ganze Reihe von Fachleuten, auch international angesehenen Fachleuten in unseren Reihen haben, bringen wir unser Wissen, unsere Expertise dort an, wo sie angebracht ist. Und notwendig.
Und genau dabei, also bei dieser Arbeit, wollen wir euch ja unterstützen und haben da jetzt ein Jahr so eine Meeresschutzpatenschaft übernommen, um eben genau das zu supporten. Und ich glaube, das kann nochmal ganz interessant sein, wenn du nochmal beschreibst, was das genau für uns in Deutschland konkret heißt. Also was bedeutet es, so eine Meeresschutzpatenschaft bei euch zu übernehmen und was für einen Impact kann so etwas haben?
Also die Meeresschutzpatenschaft ist eine symbolische Patenschaft für die deutschen Meere, könnte man so sagen. Und wir haben, wie gesagt, die Fokussierung auf den Schweinswal dort. Das heißt, unsere Arbeit im Sinne des Schweinswalschutzes wird durch den Spendenbeitrag, der in der Meeresschutzpatenschaft drin ist, unterstützt. Und das sind dann eben zum Beispiel unsere Kampagnenarbeit. Im Moment fahren wir eine Kampagne, da geht es um das Verbot von Stellnetzen in den Schutzgebieten der Ostsee und der Nordsee, beziehungsweise primär in der Ostsee. Es ist nämlich tatsächlich so, dass in den allermeisten Schutzgebieten in Deutschland, aber auch weltweit, immer noch Fischerei mehr oder weniger uneingeschränkt möglich ist. Und das halten wir für eine ganz schlechte Sache, zumal wenn wir es mit Stellnetzen zu tun haben, die sind berühmt berüchtigt dafür, dass sich immer wieder Wale, Delfine, Schweinswale dort verheddern und verfangen und dann einen ziemlich qualvollen Tod sterben. Die will natürlich keiner mit seinen Stellnetzen fangen, diese Tiere. Das ist der sogenannte Beifang. Und das passiert hundertfach in Deutschland, vermutlich tausendfach in Europa, dass Schweinswale in diesen Netzen umkommen. Über Seevögel möchte ich im Moment auch gar nicht reden. Und genau, unsere Aktivitäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch unsere Gespräche. Ich treffe mich immer wieder mit Vertretern vom Bundeslandwirtschaftsministerium, was für Fischerei zuständig ist, auch mit dem Umweltministerium. Wir sind in Fachgruppen, auf Symposien, auf Konferenzen mit dabei und erheben da immer wieder die Stimme im Namen der Schweinswale, in dem Sinne, dass sie noch besser geschützt werden. Und das ist so dringend nötig, denn eigentlich sind sie eine sehr stark geschützte Art in Europa und auch in Deutschland. Aber leider hinkt die Realität den Gesetzesvorgaben oder den internationalen Abkommen auch sehr stark hinterher. Das heißt, wir haben es, der Schweinswal hat es gerade in der deutschen Nord- und Ostsee überhaupt nicht leicht, sei es Schiffsverkehr, sei es Anlagenbau, Windkraftanlagen werden ja jetzt gerade sehr viele gebaut und das ist sehr, sehr laut. Die Überdüngung ist in keinem Meer der Welt so stark wie in der Ostsee und die Schifffahrt sorgt für Unterwasserlärm und so weiter und so fort. Das sind alles Probleme, mit denen muss der Schweinswal irgendwie umgehen und wir unterstützen ihn dadurch, dass wir an Land sozusagen unsere Stimme für ihn erheben und dabei unterstützt uns wiederum eine Meerespatenschaft.
Okay, und Was ja auch immer ein ganz großes Thema bei dem Aspekt Meeresschutz ist und Schutz der Gewässer, ist ja das Thema Plastik, weil die Meere ja unfassbar auch verschmutzt leider noch immer sind von Plastikmüll, auch insbesondere von Mikroplastik, was man in sehr, sehr vielen Produkten findet und was auch teilweise wirklich bewusst sogar, zumindest in der Kosmetikindustrie oft der Fall, beigegeben wird. Und ich würde da gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil mich natürlich interessiert, also klar, einmal, was ist Mikroplastik genau und was ist so gefährlich daran und wie sind auch die deutschen Gewässer davon betroffen? Weil ich glaube, man denkt immer oft, dass die, wie gesagt, die Ozeane sehr, sehr verschmutzt sind von Plastik, von Plastikmüll und hat da diese Bilder im Kopf, die ja auch sehr in der Öffentlichkeit also eben veröffentlicht wurden. Aber das betrifft ja auch die deutschen Gewässer. Wie ist da die Lage?
Ja, also das Problem Plastik im Meer ist ein großes und es ist auch zunehmend. Ne? Die Plastikproduktion ist ja, die boomt ja seit Jahren und Jahrzehnten und die Menge des Mülls, der dann im Meer landet, steigt auch jährlich, soweit man das weiß. Das Problem ist, dass sich viele Meerestiere in dem Müll verheddern können und dass Plastik einfach extrem langlebig ist. Das baut sich ja nicht ab, sondern wird letztlich nur zerstückelt, zerrieben durch Wellengang, durch die Sonneneinstrahlung und dadurch wird es immer kleiner und wird dann irgendwann zu Mikroplastik. Da von Mikroplastik spricht man bei Plastikteilchen, die 5 mm oder kleiner sind. Also das kann aber deutlich kleiner noch werden im Zuge der weiteren Verwitterung. Und das ist das sozusagen das sekundäre Mikroplastik, was entsteht dadurch, dass Müll weggeworfen wird, Plastik weggeworfen wird, dorthin gelangt, wo es nicht hingehört und dann durch die natürlichen Einflüsse immer weiter zerrieben und zerkleinert wird. Es gibt aber auch noch das primäre Mikroplastik, das insbesondere in der Kosmetikindustrie eingesetzt wird. Das sind kleine Plastikperlchen oder Plastikpartikel, die wird in Shampoos beigemischt oder Peelings, das sind dann so Waschkörper letztlich, soll das oder die Konsistenz der Shampoos soll dadurch verbessert werden. Das heißt, dem Shampoo oder dem Kosmetikartikel wird aktiv Plastik beigemischt und das wird nur in den seltensten Fällen tatsächlich dann auch, das gelangt natürlich dann über das Abwasser, auch in die Flüsse. Leider sind die Kläranlagen dann nicht so konzipiert, dass sie Mikroplastik auch rausfiltern. Und insofern landet das dann über die Flüsse letztlich auch im Meer. Und dadurch, dass Mikroplastik eben so klein ist, weiß man, dass das inzwischen auch von Organismen im Meer aufgenommen wird. Also es gibt verschiedene Untersuchungen. Natürlich ist Mikroplastik im Meerwasser an sich schon nachgewiesen, aber über die Nahrungskette, über das tierische Plankton, das dann von Fischen verzehrt wird, das wiederum von größeren Fischen verzehrt wird und die werden dann von Walen oder Delfinen erbeutet, landet das Mikroplastik auch in den Organismen und zwar von einer Stufe zur nächsten immer potenziert. Das heißt, es sammelt sich ähnlich wie Umweltgifte immer stärker an und in den Tieren, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, nämlich zum Beispiel Schweinswale, Wale oder Delfine oder aber eben auch der Mensch, findet man dann letztlich das Mikroplastik auch. Und es gibt viele Studien, die inzwischen nachweisen, dass Krustentiere, also Krebstiere, Weichtiere, Fische und auch Menschen, in Menschen Mikroplastik gefunden wird. Und das ist an sich schon ziemlich schlimm. Es macht aber auch sehr deutlich, dass wir uns damit letztlich selber schädigen. Also im Grunde der Kreislauf ist dann geschlossen, wenn das Mikroplastik über die Nahrung bei uns Menschen angekommen ist. Das ist traurig und ein bisschen zynisch, aber es zeigt uns auch, wie die Natur funktioniert und vor allem, dass wir eine Handhabe haben, darauf zu verzichten. Mikroplastik in der Kosmetikindustrie ist absolut unnötig. Da kann man auch anderen Partikeln arbeiten. Das wird auch gemacht in der alternativen Kosmetik zum Beispiel. Und insofern ist es ein vermeidbares Problem. Das mit dem Müll im Meer und dem zerriebenen Plastik ist eine andere Geschichte, aber in der Kosmetik könnte man ohne weiteres von heute auf morgen einen Stopp sozusagen einläuten und damit wäre das Problem dann mittelfristig auch gelöst.
Wie erklärst du dir denn aber, dass das immer noch nicht gesetzlich verboten ist? Weil in Deutschland ist es ja noch so, dass es so eine freiwillige Selbstverpflichtung ist. Also dazu haben ja auch eben wir uns verpflichtet. Es ist ein sehr, sehr hohes Gebot bei uns, dass natürlich keinerlei Mikroplastik in den Produkten landet, weil, wie du sagst, es hat null pflegende Eigenschaften. Also es sind ja auch oft auch einfach nur Weichmacher und Ähnliches, die so das Gefühl, also ein schönes Hautgefühl vielleicht machen oder das Haar besonders glänzend und weich machen, aber eigentlich das auch der Haut oder dem Haar nur vorgaukeln und wirklich gar keine pflegende Eigenschaft haben, plus natürlich schädlich für Umwelt, für Tiere und letztlich auch für uns selber wiederum ist. Wie kann das dann sein, dass es noch nicht gesetzlich verboten ist?
Ja, das liegt letztendlich an der politischen Umsetzung, möchte man sagen. Also im Prinzip wäre der Gesetzgeber natürlich imstande, so ein Verbot auszusprechen. Nur ist es so, dass die Kosmetikindustrie natürlich auch ihre Fürsprecher hat und die Lobbyisten sind dann natürlich ganz schnell am Start, wenn es darum geht, die eigenen Geschäfte am Leben zu halten. Das betrifft jetzt nicht nur Kosmetik, das betrifft auch die Fischerei, Autoindustrie brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Der Lobbyismus ist sehr stark und er ist vor allem so stark, wie sehr er auch erhört wird. Und bei der derzeitigen, ich sag mal, sehr wirtschaftsfreundlichen Regierung ist es im Grunde schon normal, dass es keine stringente oder sehr durchgreifende Gesetzgebung gibt, sondern dass man versucht, über freiwillige Selbstverpflichtungen den Handel oder die Wirtschaft dort zu animieren. Das wird von einigen Unternehmen wie von euch zum Beispiel aufgegriffen und das ist natürlich gut und wichtig, dass das dann auch umgesetzt wird. Aber wer das nicht machen muss, der macht es oft auch einfach nicht. Und deswegen ist es immer noch möglich, in Deutschland und Europa solche Mikroplastik-Kosmetikartikel zu erwerben. Ich will noch mal einen Punkt hervorheben, warum Plastik an sich oder Mikroplastik besonders im Meer so gefährlich und so schädlich ist. Plastik will keiner im Körper haben, das ist ja klar, weil da kann man sich sehr gut vorstellen, dass das da nicht hingehört. Jetzt ist es aber so, dass im Meerwasser diese Plastikartikel oft noch wie Magneten auf Umweltgifte wirken. Das heißt, sie ziehen Umweltgifte aus dem Meerwasser noch an, das lagert sich dann an diese Mikropartikel und insofern hat man es dann nicht mehr nur mit dem Plastik an sich zu tun, sondern mit einem Giftcocktail, der sich an diesem Mikropartikel anheftet und das potenziert die Giftigkeit dieses Mikroplastiks nochmal enorm und das ist natürlich schädlich für alle möglichen Organismen, inklusive den Menschen.
Gibt es denn einen Tipp oder hast du einen Tipp, wie Konsumenten, Konsumentinnen das erkennen können, in welchen Produkten tatsächlich noch Mikroplastik enthalten ist? Weil ich glaube, dass vielen das gar nicht per se bewusst ist, weil ich mir auf jeden Fall denke, dass wenn es bewusst wäre, dass Mikroplastik so stark enthalten ist in den Produkten, dann würden die das ja vielleicht auch gar nicht so kaufen. Und deswegen denke ich, dass das auch oft einfach unbewusst der Fall ist.
Ja, das ist ziemlich schwierig, das überhaupt rauszufinden. Es gibt, glaube ich, gar keine Kennzeichnungspflicht auf den Flaschen, was schon mal auch ein wichtiger Schritt wäre. Also was Kosmetikartikel angeht, da ist mein Hinweis genau derselbe, wie wenn es um Nahrung geht, nämlich alternative Produkte zu nehmen. Ne? Bei der Nahrung ist es die Bio-Nahrung, die definitiv schon in der Produktion und bei allem drum und dran pfleglicher mit der Natur und auch mit den Tieren umgeht. Das ist bei Kosmetik nicht anders. Dass Kosmetik heutzutage tierversuchsfrei sein sollte, da gibt's ja Labels für, da kann man ja drauf achten. Das versteht sich von selber. Ich würde sagen, alternative Produkte sind ganz, ganz wichtig, denn die, da kann man sicher sein, da sind weder Mikroplastikpartikel beigemischt, noch ist die Produktion per se umweltschädlich. Wir haben es ja bei Shampoos und bei allen anderen möglichen Produkten auch mit Stoffen zu tun, die, wenn sie einfach so in die Umwelt gelangen, auch dann schon giftig sind. Und insofern ist es da immer gut, auf Naturkosmetik oder alternative Produkte zu achten.
Und nochmal ganz kurz auf die deutschen Gewässer. Wie stark verschmutzt sind die? Kann man das sagen? Gibt es da valide Zahlen?
Es gibt leider nur relativ wenig Studien dazu, wie stark die Meere oder auch die deutschen Meere verschmutzt sind. Klar ist, dass in allen Proben inzwischen Mikroplastik gefunden wird und überall, wo man nach Müll schaut, findet man natürlich auch welchen. Es gibt sicher einige Bereiche, die sind stärker vermüllt in der Nähe der Küste und in der Nähe von größeren Städten oder auch verschmutzt. Dort, wo die Flüsse in die Ostsee münden, ist das Wasser auch sehr stark mit Nährstoffen, mit Phosphaten aus Nitraten aus der Landwirtschaft angereichert. Das heißt, da ist die Überdüngung sehr stark. Und beim eigentlichen physischen Müll und Plastikmüll ist das Problem, dass tatsächlich ein sehr großer Anteil über die Flüsse ins Meer gelangt und dort der größte Teil dann früher oder später auf den Meeresgrund sinkt. Das heißt, er wird für uns dann noch unsichtbarer, ne? Zumal in größeren Tiefen, da schaut ja nie jemand nach. Das heißt, auch alle Bemühungen, das Zeug wegzusammeln von der Oberfläche, da gibt es ja verschiedene technische Ansätze, das so rauszuseien oder rauszusieben, die sind sicher gut gemeint, aber die greifen das Problem tatsächlich buchstäblich nur oberflächlich an, weil der meiste Müll ist irgendwo in der Wassersäule oder auf dem Meeresgrund. Und die Lösung des Problems kann an der Stelle nur lauten, auf Plastik und auf Müll gänzlich den zu vermeiden, also das Problem an der Ursache zu packen. Ich habe jetzt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, vor ein paar Wochen ist die erste Studie erschienen, die Mikroplastikpartikel auch in Schweinswahlen nachweist. Und man darf da gespannt sein, aber es wird solche Studien wird es in Zukunft zuhauf geben. Davon muss man leider heute ausgehen.
Ja, vielen, vielen Dank, Fabian, dass du uns diese ganzen Fragen beantwortet hast. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt nochmal ausführlich zum World Oceans Day und eben dem Thema Plastik und Verschmutzung der Weltmeere beziehungsweise eben auch der deutschen Gewässer sprechen konnten. Und bin auch super happy, dass wir da eben diese Meeresschutzpatenschaft übernommen konnten, weil, wie gesagt, ja sogar auch bei den Schweinswalen in den deutschen Gewässern eben nachweislich Mikroplastik zu finden ist. Und eben noch immer durch Kosmetika etc. einfach auch hier in unseren Gewässern logischerweise ganz viel Mikroplastik landet. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank nochmal, dass wir darüber sprechen konnten. Und du hattest mir auch im Vorfeld noch verraten, dass du via Drohnenaufnahme die Schweinswale beobachtest in deutschen Gewässern. Da verlinke ich nochmal die beiden YouTube-Videos, die du mir geschickt hattest. Das kann für den einen oder anderen vielleicht auch nochmal ganz spannend sein, das so zu verfolgen, weil man dann auch genau weiß, was und wen man da unterstützt.
Ja, ich freue mich auch sehr, dabei gewesen zu sein. Und wir freuen uns natürlich über die Unterstützung in Form der Patenschaft und vielleicht ganz am Schluss dann doch nochmal der Hinweis auf unsere Petition zu unserer Kampagne Stellnetze raus aus Schutzgebieten. Da können wir den Link sicher hier auch noch irgendwo posten. Die ist im Moment bei über 60.000 Unterschriften und wir peilen die 75 beziehungsweise die 100.000 an. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere Hörer da den Link folgt und dann seine Unterschrift darunter setzt.
Danke auch an alle, die zugehört haben und sich nochmal näher für das Thema interessiert haben und sich darüber informieren wollten. Und ich freue mich natürlich sehr, sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht auch eine kleine Bewertung dalasst. Und wenn noch Fragen an uns oder an Fabian oder wen auch immer bestehen, dann super gerne einfach in die Kommentare oder auch uns bei Instagram schreiben oder via Mail an den Kundenservice wenden. Und dann kommen wir dann natürlich gerne auf euch zu. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Podcast-Aufnahme.